Wenn wir glauben, wenn diese Dinge, von denen die Psalmen reden, eine Realität werden in unserem Leben. Und die Gemeinde ist jetzt dabei aufzuwachen. Gerade so. Die ersten Regungen nach langem Schlaf, was diese Thematik angeht, sehen wir wieder. Und wir fangen an, durch den Heiligen Geist zu entdecken, unsere wahre Bestimmung, unsere wahre Identität. Wir kommen zurück zu dem, was schon einmal gewesen ist und was verloren gegangen ist. Geht einmal zur Apostelgeschichte 15 und da sehen wir, wie sie Gemeinde verstanden haben, was ihre Identität war, wie sie sich selber gesehen haben. Dort heißt es, in Vers 14, Apostelgeschichte 15, Vers 14, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Und wir werden das Volk für den Namen, wenn wir wieder anfangen, das an die erste Stelle in unserem Gebet zu setzen, nach Gemeinschaft mit dem Vater, was in der göttlichen Ordnung das Erste ist. In dem Gebet, das Jesus gegeben hat, unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann, geheiligt werde dein Name. Und die ganze Gemeinde, jeder Einzelne muss erfüllt sein von diesem Eifer. Der Name des Herrn muss geheiligt werden in meinem Leben, im Leben meines Bruders. Und ich habe Verantwortung. Darum haben wir das alles vorher abgedeckt. Und es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, der Name des Herrn geheiligt wird und das Unreine aus unserer Mitte herauskommt. Aus unseren Wohnzimmern, aus den Schlafzimmern, aus den Bücherregalen, aus den Video- und Musikständern und aus all diesen Dingen, wo wir alles Zeug aufbewahren, was den Teufel verherrlicht und was mit unserem heiligen Gott nichts zu tun hat. Lass mich das einmal einflechten, weil mir das gerade so kommt und ich glaube, dass das für einige wenige ist. Kannst du dich erinnern, Jesus ging durch die Straßen und da war dieser kleine Zachäus. Der wollte auch Jesus sehen. Er kletterte auf den Baum, um Jesus zu sehen und Jesus geht vorbei und sieht ihn da oben und sagt, Zachäus, komm runter, ich gehe jetzt mit dir essen. Ich gehe jetzt in dein Zuhause. Das heißt, Zachäus hatte keine Zeit mehr, seine Videoserien durchzuschauen. Sondern Jesus kam jetzt so, wie Zachäus tatsächlich lebte. Darf Jesus heute Abend nach diesem Gottesdienst mit dir nach Hause gehen und mit dir mal durch deine Musik gehen, durch deine Bilder, durch deine Bücher, durch deine Dinge, die du in deinem Hause dort hast? Wir können nicht einen heiligen Gott verherrlichen und zu Hause haben wir Buddhas zu stehen und esoterische Dinge und Bücher irgendwie einfach nur so als Erinnerung an frühe Zeiten. Das kann nicht sein. Israel durfte nichts Gebanntes in ihrer Mitte haben, nichts. Und wenn nur einer das hatte, hatte ganz Israel eine fürchterliche Niederlage. Hallo, da siehst du, dass wir gehören zusammen. Um des Herrn willen können wir den Bruder nicht lassen in seiner Unreinheit. Wir können das nicht. Wenn wir das lassen würden, können wir gleich die Pforten zusperren und der ganze Traum einer siegreichen Gemeinde kann beerdigt werden. Entweder das Böse wird von uns mit aller Entschiedenheit bekämpft, in Liebe, aber bekämpft. Oder wir sind Heuchler. Und wir leben ein doppeltes Leben. Nachts schauen wir uns die schrecklichsten Dinge aus dem Fernsehen an und am Sonntagmorgen, dann quälen wir uns müde zum Gottesdienst und singen, heilig ist der Herr, ihr Lieben, das kann nicht funktionieren. Ihr Männer, wir dürfen nicht so tun, als wenn Gott gesagt hätte, ach, was du mit den Augen anschaust, das ist doch alles völlig egal. Hauptsache, du tust es nicht. Wenn du es anschaust, das macht schon nichts. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Jesaja 33, wenn wir unsere Augen abwenden, Böses zu sehen. Und dann kommen noch ein paar andere Dinge. Dann werden unsere Augen den König sehen in seiner Schönheit. Und sehen werden sie ein weithin offenes Land. Es kommt vorstellbar für einen Schweizer. Aber ich komme aus der norddeutschen Tiefebene, da kannst du bis zum Wattenmeer schauen. Von Berlin bis Rügen, freie Sicht. Auf einem Auto habe ich einmal einen Aufkleber gesehen. Weg mit den Alpen, wir fordern freie Sicht aufs Mittelmeer. Und das ist doch für uns eine geistliche Parallele. Weg mit den Höhen, weg mit den Dingen, die sich verstellen und aufbäumen gegen die Erkenntnis Gottes. Wir wollen unseren König sehen in seiner Schönheit. Weg mit diesen ganzen Müllgebirgen. Freie Sicht auf unseren König. Es ist so, du kannst vor einem kleinen Hügel stehen und siehst die großen Gebirge dahinter nicht. Wiewohl der Hügel so klein ist und die Berge dahinter viel, viel größer sind. Und der Teufel baut Höhen auf. Das sind kleine Maulwurfshügel. Aber wenn die Grillen davor sitzen, sagen sie, was für ein Himalaya. Und sehen nicht die Alpen dahinter. Diese Dinge müssen weg, ihr Lieben. Wir brauchen eine Gesinnung. Heilig dem Herrn. Durch Unreinheit, die wir zulassen in unserer Fantasie, die wir durch unsere Augen aufnehmen, an der wir uns ergötzen, beleidigen wir unseren Gott. Und darum hüten wir unsere Augen. Und darum hüten wir unsere Fantasie. Und darum hüten wir unsere Zunge. Nicht aus Gesetzlichkeit. Wir wollen den König sehen. Wir wollen Sieg sehen. Wir wollen sehen, wie Gott viele hier errettet. Es ist nicht, ja, wann wird Gott anfangen, die vielen zu erretten, sondern Gott sagt, wann wird meine Gemeinde endlich in das hineinkommen, was ich geschrieben habe in diesem Buch. Das ist das Problem. Nicht wir warten auf Gott, Gott wartet auf uns. Gott wartet auf uns, dass wir unsere Identität finden in ihm. Wir sind ein Volk für seinen Namen. Und das erste Anliegen nach der Liebesgemeinschaft mit Gott ist, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Und ob der Name Gottes durch mein Leben geheiligt wird, hat mit nichts anderem zu tun, als mit meinem Lebensstil und mit meinem Herzen, das ich bewahren muss. Lesen wir weiter über ihre Identität. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt ein Zitat aus Amos 9. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Die Gemeinde hat sich verstanden, wir sind eine Erfüllung, nicht die Erfüllung, eine Erfüllung. Nachdem David diese neue Geschichte gemacht hat, was man Hütte Davids nennt, die ich eben kurz skizziert habe, nach einer Weile ist das verfallen und hörte auf und war in Vergessenheit geraten. Und dann siehst du im Volk Israel Wellen von Erweckung und jedes Mal, das erste, wenn Erweckung passierte, man fing den Priesterdienst nach der Ordnung Davids wieder an. Das war das erste, was passierte. Und wenn das passierte, hat Gott die Nation wieder erhöht und ihnen Sieg über alle ihre Feinde. Mehrmals kannst du es lesen, in Chronik und in diesen ganzen Berichten dort. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher mit allen ihren Feinden. Wenn die Hütte Davids aufgerichtet war, war die Herrschaft Gottes aufgerichtet und der Schutz Gottes war da. Wir brauchen Schutz, bevor wir in den Krieg ziehen. Und deswegen ist dann zu Pfingsten, als eine neue Welle des Geistes kam und ganz neue Dinge anfingen dort, ist nur eine von mehreren Wiederherstellungen der Hütte Davids gewesen. Und deswegen ist das auch nicht die letzte. Und es wird noch einmal eine Welle geben. Und es wird noch einmal eine Wiederherstellung der Hütte Davids geben. Und es wird die Gemeinde ein Haus des Gebetes werden für die Nationen. Und in diesem Haus wird gebetet werden 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Und es hat solche Dinge in der Kirchengeschichte gegeben, in Irland, in Deutschland. Da gab es eine Gebetskette, die hat über 100 Jahre gedauert. Und wenn du das kirchengeschichtlich anschaust, sie fingen an zu beten und der Geist Gottes wurde mächtig ausgegossen. In England, dann in Amerika und die Mission zu den Unerreichten in Übersee fing wieder an. Es fing wieder an als ein Ergebnis dieses Wirkens des Heiligen Geistes. So, da ist nicht Ja, wollen wir eine Lobpreisgemeinde sein oder wollen wir eine Evangelisationsgemeinde sein? Nein, wir wollen eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes sein. Und wenn wir die Hütte Davids unter der Leitung des Heiligen Geistes wieder aufrichten, dann muss niemand Angst haben, ja, wo bleibt jetzt die Evangelisation? Sondern das wirksamste Mittel für Evangelisation ist die Hütte Davids. Das ist, was hier im Wort steht. Warum wird die Hütte aufgerichtet? Damit, Vers 17, die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Nationen fangen an, auf einmal aus ihrem Schlaf aufzuwachen und fangen an, den Herrn zu suchen. Warum? Weil deine Hütte Davids in Betrieb ist und weil der Name des Herrn über diesen Nationen ausgerufen wird. Der Name des Herrn wird ausgerufen. Ich denke, ihr habt alle schon mehr oder weniger umfangreich davon gehört, was in der muslimischen Welt geschieht und wir Menschen Träume, Visionen, übernatürliche Begegnungen mit Jesus haben, ohne dass ein Missionar da war, ohne dass irgendein Mensch ihnen das Evangelium gebracht hat. Warum geschieht das? Weil es viele, viele Menschen gibt in den letzten Jahren, die stehen vor dem Herrn. Sie stehen vor Landkarten, sie heben heilige Hände auf und sie rufen den Namen des Herrn aus über dem Nahen Osten, über Nordafrika. Und sie glauben, wenn sie dort treu ihren Dienst tun, dann kommt der Heilige Geist und fällt dort über Menschen. Ich habe einen Bericht gehört im Maghreb, dort in Algerien, wo kommt mir jetzt nicht der Name, ist egal. Ein ganzes Dorf, Berber, so heißen sie, Berber, ein ganzes Dorf in einer Nacht. Jeder Einzelne hat über Jesus geträumt. Und am Morgen tauschen sie sich aus und alle haben über Jesus geträumt. Und sie beschließen, Missionare zu holen und sie hören das Wort Gottes. Und ein ganzes Dorf ist zum Glauben gekommen. Ihr Lieben, warum ist das so? Weil Gott sagt, wenn über Nationen der Name des Herrn ausgerufen wird, dann kommt die Hand Gottes auf diese Nation und treibt den Feind weg und macht Bahn für Gott und das Licht Gottes kann scheinen. Und was funktioniert in der muslimischen Welt, kann auch in der Schweiz funktionieren. Das kann auch in Deutschland funktionieren. Hier ist derselbe Teufel und derselbe Jesus und derselbe Heilige Geist und dasselbe Wort Gottes. Und Menschen, die sagen, ich bin Kind Gottes, okay, dann bauen wir die Hütte Davids unter der Leitung des Heiligen Geistes wieder auf. Und wir werden sehen, wie das geistliche Klima sich verändert. Und wir werden sehen, wie verschlossene Herzen sich öffnen für das Wort Gottes. Und sie sind nicht mehr stumpf und abweisend. Wir stehen im Einkaufszentrum mit unserer Gitarre, schrumm, 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 und alle laufen vorbei und merken nicht mal, dass wir da stehen. Das ist ja furchtbar. Das ist so frustrierend, das habe ich jahrelang gemacht, das ist so frustrierend. Aber wir verstehen, moderne Kriegführung bedeutet, du musst den Krieg in der Luft gewinnen und danach schickst du Bodentruppen rein. Das sind Mächte der Finsternis über Nationen, über Völker, über Stämme. Und die Bibel sagt am Ende, aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus jeder Sprache, eine riesige Schar von Menschen wird vor dem Thron sein. Und sie kommen aus der großen Trübsal, weil die Hütte Davids wiederhergestellt ist, weil in den Gemeinden die Ordnung Gottes aufgerichtet wird. Und man sagt nicht Aktion, 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 wir machen das, was wir schon seit 100 Jahren machen, es bringt zwar keine Frucht, aber lass uns treu sein. Nein, wir gehen in eine neue Zeit hinein und wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Und die Leute sagen, ja, jetzt wollt ihr da preisen und wollt ihr den Herrn erheben und wann wollt ihr mal evangelisieren gehen? In derselben Nacht, wo wir preisen. Da heben wir den Namen des Herrn hoch über unserem Tal, über unseren Dörfern, über Nationen und wir glauben Gott und wir arbeiten mit ihm zusammen. Wir sind seine Knechte und er ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Wir reden von seiner Herrschaft. Und das kannst du sehen. Ich habe nicht die Zeit heute Abend, weil eigentlich ist es ein Thema von mehreren Stunden. Wenn du durch die Psalmen gehst, David hat eine Weltvision gehabt, bis an die Enden der Erde. Und hat prophetisch gesprochen. Und hat die Herrschaft Gottes verkündigt. Hat gesagt, verkündet den Völkern sein Tun. Wie hat denn David den Völkern das Tun verkündet? Haben sie Teams ausgeschickt nach Nepal? Nein. Aber sie haben gesagt, Asien, China, oder wie immer sie das damals genannt haben. Höre des Herrn Wort. Der Herr ist mächtig zu retten. Der Herr nimmt alle gnädig an, die sich vor ihm demütigen. Sie haben solche Dinge ausgesprochen und der Geist Gottes hat diese Dinge genommen. Und so wird es wieder sein. Der Geist Gottes nimmt die Worte, nimmt die Lieder. Aber wir dürfen nicht einfach nur die Lieder singen. Und während wir die Lieder singen, sind wir gedanklich schon in unser Karibik abgereist. Sondern wir glauben, wir hören auf das, was wir singen. Und unser Herz geht mit Gott. Und wir glauben ihm, er kommt. Der Schlüssel der ganzen Sache ist Glaube. Es ist nicht eine Technik. Es ist nicht irgendwie ein Trick. Es ist das, was wir vorher gemacht haben. Aber jetzt mit dem Wissen, mit dem Bewusstsein. Wir tun nicht irgendwas. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine neue Welle. Ja, man will unsere alten Lieder nicht mehr, die jungen Leute. Na ja, jetzt wollen sie diese neuen Lieder haben. Nein. Es ist das Entscheidende sind die Inhalte. Das Entscheidende sind die Worte. Das Entscheidende ist das Herz, das glaubt. Und in diesen Liedern wird die Macht und die Größe und die Herrlichkeit und die Herrschaft Gottes ausgerufen. Und ihr selber könnt dann in den Psalmen dort hineinsehen. So viele Worte, ich kann sie gar nicht alle. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König ewig. Der Herr, der Höchste, ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Du bist ewig erhaben. Du bist der Höchste über die ganze Erde. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Immer wieder verstreut in den Psalmen, findest du Hinweise, nicht nur, dass Gott der Höchste ist, sondern dass er König ist über den Göttern. Immer wieder findest du das, eingestreut. Und wenn du die richtige Bibel hast, dann gibt es eine Fußnote. Und diese Fußnote erklärt, was die Götter eigentlich bedeuten und das hebräische Wort ist ein ganz verächtliches Wort und es bedeutet die Nichtse. Die Nichtse. Das sind dämonische Mächte, die sich wie Götter ausgeben, aber vor Gott sind sie wie nichts. Und Gott ist erhoben über den Nichtsen. Er regiert über den Nichtsen. Und David hatte dieses Verständnis, was uns abhandengekommen ist. Aber durch das Wort Gottes, durch Glauben und indem wir durch das Wort Gottes entkommen der materialistischen und humanistischen Weltsicht, die uns beigebracht worden ist, die zweidimensional ist. Wir fangen an zu glauben, auch wenn wir es am Anfang nicht sehen, aber wir glauben es, über Städten, über Gemeinden, über Regionen, über Nationen sind Mächte der Finsternis. Sie sind heute noch da. Und sie tun ihr Werk und sie widerstehen dem Heiligen Geist und stehen der Verkündigung des Evangeliums. Und sie wollen Nationen in ihr Unglück bringen. Der Teufel will Menschen quälen und in den Tod befördern und sie festhalten und verblenden, dass sie das Evangelium nicht verstehen. Und durch Gebet, durch Fürbitte, in dem der Name des Herrn hochgehoben wird, verlieren diese Mächte ihren Einfluss. David sagt, ich will dich preisen vor den Göttern. Gibt es eine Schriftstelle? Ich will dich preisen vor den Göttern. Das heißt, er hat gewusst, wenn ich Lobpreis mache, betrifft das meinen Gott. Ich erfreue meinen Gott und ich ärgere die Nichtse. Er hat nicht nur an Gott gedacht beim Lobpreis, er hat an die Götter gedacht, an die Nichtse und hat gesagt, ja, das ist gut, dass ihr hört. Ihr sollt hören, was ich zu sagen habe über meinen Gott. Er ist der Höchste, er ist König. Wenn wir sagen, Gott ist der Höchste, ist es eine Kriegserklärung an die Mächte der Finsternis. Aber solange wir das nicht glauben, können wir singen, Gott ist der Höchste über alle Völker und das rührt uns überhaupt nicht. Und wir singen das und denken, meine Güte, wie oft haben wir das Lied schon gesungen, können wir nicht mal ein neues singen? Das muss mit Gewissheit, mit Glauben, mit Erwartung muss das getan werden. Und das ist das Wesentliche. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. ein Hände hochheben und ein Lieder singen, sogar mit den richtigen Texten, mit einem gelangweilten Herzen, das sich mit innerlichen Kreuzworträtseln beschäftigt oder mit Plänen für den Einkauf morgen oder mit irgendwelchen Dingen, kann Gott nicht gefallen und kann Gott nicht gebrauchen, weil es nicht im Glauben ist. Und was nicht aus Glaube ist, ist Sünde, sagt sogar Paulus. Wir können mechanisch die Hände heben und denken, meine Güte, wie lange machen wir das hier eigentlich noch? Sollen wir nicht mal was Vernünftiges machen? Und wir sündigen mitten im Händeheben. Wir können aber auch sagen, Gott, hilf mir, dass ich nicht mehr zerstreut bin. Schaff da oben Ordnung. Lass mich voll sein deines Wortes. Hilf mir, dass ich meine Gedanken ausrichte, dass ich nicht abschweife. Du bist jetzt da. In einem Psalm heißt es, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Englisch ist viel besser ausgedrückt. I've set the Lord before my eyes. In Deutsch heißt es, glaube ich, nur, ich habe den Herrn ständig vor Augen. So heißt es. Aber was es wirklich bedeutet, ich habe den Herrn dahingestellt, mir vor Augen. I've set the Lord before my eyes. Da ist der Herr. Das heißt, ich habe natürlich nicht Gott bewegt, ich habe mich dahin bewegt. Ja? Wir rücken nicht den Thron Gottes dahin, wo gerade wo unsere Perspektive ist, sondern eigentlich, was wir tun, ist, wir nehmen uns und wir platzieren uns vor Gott und sagen, gib mir ein Herz, ein ungeteiltes Herz, das nicht zerstreut ist, das nicht umherwandert, das nicht an irgendwas denkt, das an dich denkt. Gib mir ein Herz, was völlig auf dich ausgerichtet ist. Und ich bin jetzt hier für dich und ich hebe deinen Namen hoch und ich will dir sagen, mit allem, was in mir ist, du bist herrlich, du bist wunderbar, ich glaube dir, ich ehre dich, ich liebe dich, du bist es wert, dieses Opfer zu bekommen. Das ist, was wir tun. Und wenn wir das zusammen tun, wird der Heilige Geist kommen. Und wir werden lernen, mit Gott zusammen uns vorwärts zu bewegen. Und da in diesen Zeiten, wo wir zusammenstehen, steigen wir aus dieser Individualidentität. Wir sind die Armee, wir sind das Volk Gottes. Und wir haben so wenig geistliche Durchbrüche, weil wir ein Haufen von Individualisten sind. Und wenn jemand kommt, wir wollen jetzt lernen, im Gleichtakt zu marschieren. Wieso? Warum ist das Erste, was die Rekruten bei der Armee lernen, im Gleichtakt zu gehen? Damit sie, wenn sie das tun, wochenlang, das ist ja stupide, die marschieren einfach nur. Warst du beim Militär? Ja, ich war auch beim Militär. Ich weiß das. 3 Tage war ich da. Ich kenne mich aus. Also ihr wisst mehr vom Militär als ich. Man marschiert im Gleichschritt. Warum? Weil man da zu einer größeren Identität verschmilzt. Weil man da kapiert, es geht jetzt nicht mehr um mich, sondern wir sind eine Körperschaft. Wir treten zusammen auf. Wir bewegen uns zusammen in eine Richtung, in einem Takt vorwärts. Und es kommt ein neues Bewusstsein. Und wir brauchen ein neues Bewusstsein. Wenn du zu Hause Gott preist, ist wunderbar. Aber wenn wir hier zusammenkommen, sind wir die Armee des Herrn. Und wenn dann von vorne das Signal kommt, ich spüre, da baut sich was auf im Geist, komm, jetzt alle, lass uns singen im Geist. Und wir sind fokussiert auf den Herrn. Dann gibt es da Leute, wieso, mir gefällt das jetzt nicht, singen im Geist. Ich habe jetzt gar keine Lust dazu. Vielleicht später, vielleicht gar nicht mal sehen. Aber das mag ich nicht, wenn von vorne mir gesagt wird, was ich tun soll. Das macht mir Druck und das finde ich irgendwie nicht angenehm. Ihr Lieben, diese Geschichten müssen einmal aufhören. Bitte! Wir können keine geistlichen Durchbrüche erreichen mit dieser Art von Mentalität. Das ist unmöglich. Stell dir vor, die Armee, der Offizier sagt, jetzt raus aus dem Schützengraben, alle vorwärts dem Feind entgegen. Wieso? Nee, finde ich jetzt nicht toll. Das geht nicht, der wird sofort erschossen. Standrechtlich erschossen. Feigheit von dem Feind, bang, und die anderen vorwärts. Und wir sind so auf diesem Individualtrip. Also wenn ich das nicht so empfinde und wenn mir das nicht so gerade so ist, dann kann der Lobpreisleiter sagen, was er will. Also ich kann ja nicht etwas machen, was ich nicht fühle. Das kannst du mal beim Militär versuchen, solche Antworten dazu geben. Da gibt es Order und da wird gehandelt. Und wenn du mal den Psalmen sorgfältig studierst, dann findest du viele Ausrufungszeichen. Klatscht in die Hände. Nee, finde ich nicht toll. Freut euch, jubelt, jaucht, singt, erhebt den Herrn. Ein Ausrufungszeichen nach dem anderen. Das sind alles Befehle. Aber wir kommen daher mit unserem Verständnis und nee, also weißt du, das musst du schon mir überlassen. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre im Herrn. Bevor eine Gemeinde an der Stelle nicht innere Geschlossenheit gewinnt, wird es keine markanten Durchbrüche in der unsichtbaren Welt über dem Ort geben. Es wird es nicht geben. Wir brauchen eine neue Sicht. Wir brauchen einen neuen Glauben. Wir brauchen ein Verständnis. Und das ist, was sie damals hatten. Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Und wir rufen den Namen aus über Nationen. Und ihr Lieben, lasst uns doch nicht mit solchen Kleinigkeiten, also solange diese Musikstile da sind, dann mache ich einfach nicht mit. Ihr Lieben, es geht um Sieg, es geht um Menschen, die errettet werden sollen. Und nicht um deinen Lieblingsliedstil. Und nicht alle Lieder heute sind im Dreivierteltakt. Und der Dreivierteltakt ist es nicht, der die Lieder heiligt, sondern es ist das Herz, das im Glauben singt. Und dann können wir auch Lieder im Dreivierteltakt singen. Ja, kein Problem. Aber wenn wir das nur singen mit nostalgischen, feuchten Augen und wir denken an früher, wo mal die Erweckung war, jetzt ist der Tag, jetzt gehen wir in was Neues. Und wir werden anders gehen als vor 40 Jahren. Aber wir werden gehen. Und derselbe Gott und dieselbe Kraft und derselbe Sieg wird mit uns sein. Aber jede Zeit, jede Welle, jede Erweckung hat ihre neue Musik hervorgebracht, ihr Lieben. Und immer waren es die Alten, die gesagt haben, das gefällt uns aber nicht. Lass uns so machen wie früher. Die Sache von früher ist ausgenudelt. Es kommt etwas Neues, singt ein neues Lied im Herrn. Und die, die heute die neuen Lieder wollen, wenn sie mit dieser Mentalität nicht aufhören, 20 Jahre später kommen wieder neue Dinge und sie werden sagen, also wir haben es nur so rockig gerne gehabt und jetzt kommt ihr schon wieder mit was Neuem. Also das kann nicht sein. Lass uns so weitermachen wie früher. Jede Generation macht dasselbe. Es geht nicht um Formen, es geht um Herzen. Es geht nicht um Formen, es geht um Herzen. Es geht nicht um Formen, es geht um Herzen. Es geht nicht um Formen, es geht um Herzen. Halleluja. Ja, danke für die vielen Amen. Jetzt höre ich auf. Halleluja. Sonst hätte ich noch weitergemacht. Oh ja, ich habe Ausdauer. Ihr Lieben, wir brauchen eine Identität von Gott. Wer wir sind, was unser Auftrag ist, was wir zu tun haben und was Gott versprochen hat, was passiert, wenn wir tun, was uns gesagt wurde. Wir tun unser Teil und da ist Glaube. Das ist wie mit allen anderen Dingen auch. Wir tun, was Gott gesagt hat, was wir tun sollen. Und dann haben wir eine Grundlage zu glauben, dass Gott jetzt tun wird, was er versprochen hat. Gebt, so wird euch gegeben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, wenn du tust, was die Bibel sagt, du gibst, dann kannst du dich vor Gott hinstellen und sagen, Gott, du siehst meinen Lebensstil des Gebens. Jetzt tu den Himmel auf und segne mich. Und er wird das tun. Gott gibt uns praktische Dinge, damit wir eine Grundlage des Glaubens haben. Wir tun unser Teil und dann können wir Gott festlegen. Aber in Wirklichkeit hat er sich schon längst festgelegt. Wir legen Gott ja nicht fest. Wir legen uns fest. Wir sind doch die Unzuverlässigen. Er hat sich schon längst festgelegt. Und jetzt sagen wir, ja, wir tun, was du gesagt hast. Und weil wir tun, was du gesagt hast, haben wir alles Recht, jetzt zu erwarten, dass du tust, was du versprochen hast. Unser Handeln, unsere Kooperation schafft uns eine Glaubensgrundlage. Das ist der ganze Sinn der Sache. Gott hätte es auch anders machen können. Er hätte auch sagen können, ihr wackelt alle still mit dem linken Zeh und dann schlage ich den Feind. Hätte er auch machen können. Gott ist Gott, er kann alles anweisen. Aber er hat gesagt, klatscht, freut euch, jubelt, jauchzt, hebt meine Namen hoch. Also tun wir das. Dass wir dabei dann auch noch uns freuen und erfrischt werden, ja, das kann man noch nicht verhindern. Aber das Ziel ist nicht, Lobpreis darf nicht dazu da sein, wir machen eine nette Atmosphäre, damit dann der Geldbeutel aufgeht oder irgend sowas. Sondern es ist ein Dienst für Gott. Wir dienen ihm, wir heben ihn hoch. Und wir demütigen den Feind. Oh, stell dir das doch mal vor. Gerade hat er dir irgendwie eins übergebraten. Irgendwas bei dir zu Hause ist kaputt gegangen. Und du bist völlig außer Häuschen. Meinetwegen dein Herd ist kaputt oder deine Mikrowelle. Ach, wie soll jetzt alles gehen? Und wie lange wird das dauern, bis ich da Ersatz habe? Und du sorgst dich und so machst das dann hier. Und dann kommst du in die Gemeinde und du sagst, jetzt mal Ruhe. Hier ist jetzt Gott und ich ehre ihn und er ist wunderbar und er versorgt mich und ich preise ihn und er ist herrlich und ich freue mich in ihm. Und der Feind sagt, hallo, ich habe gerade deine Mikrowelle kaputt gemacht, nimm das bitte zur Kenntnis. Und du sagst, oh Gott, du bist so herrlich. Und wir freuen uns an ihn, da ärgert sich der Teufel grün und blau. Wie bitte? Ich quäle dich, ich mache was kaputt bei dir zu Hause, ich bringe ein bisschen Spannung ins Haus und du freust dich trotzdem, wo gibt's denn das? Du hast jetzt besorgt zu sein, du hast jetzt genervt zu sein, du hast jetzt ungeduldig zu sein. Und wir strafen ihn mit Ignoranz. Wir wenden uns einfach ab und sagen da und sagen Gott, und der ist immer noch herrlich. Ja, meine Mikrowelle ist kaputt, aber er kann mir 1000 neue schenken. Null Problem. Mein Gott ist nicht geizig. Ich hebe ihn hoch. Ich ehre ihn. Ich freue mich an ihm. Indem wir uns zwingen, von den Nöten, von den Ärgernissen, von den Dingen wegzuschauen, wir tyrannisieren Teufel. So wird der Feind bekämpft, indem wir uns freuen, indem wir auf Gott sehen und Gott erheben. Wir weigern uns, uns zu sorgen. Amen. Wir bleiben im Frieden. Wir bleiben in der Ausrichtung von unserem Gott. Wir erlauben nicht, dass irgendetwas uns wegzieht von ihm. Und dann unter der Führung des Heiligen Geistes, wie das in der Schrift dann geschrieben steht. Nicht die ganze Zeit, punktuell. Wir heben Gott hoch als großen König. Guck mal, solche Dinge. Furchtbar ist er über allen Göttern. Was meinst du, wenn wir das mit Glauben sagen, wie das den Feind kränkt? Der Stolze mag nicht von seiner Niederlage hören. Das ist das Wesen des Stolzes. Und wir sagen, furchtbar ist unser Gott über allen Göttern. Wir kränken den Feind, wir beleidigen den Feind, indem wir die Größe und den Sieg und die Überragenheit unseres Gottes proklamieren und auch mitten in Schwierigkeiten. So demütigen wir den Feind. Halleluja. So geht es. Halleluja. Größer als alle Götter. Ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Psalm 135, Vers 5. Und das ist der Höhepunkt hier, der ganzen Angelegenheit. Stell dir das mal vor, schämen müssen sich alle Verehrer eines Gottesbildes, Götterbildes, die sich der Götzen rühmen. Jetzt kommt's. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Frage, schau genau hin, ich sagte, das ist in der Bibel, in Psalm 97, Vers 7. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Wir müssen jetzt unsere Grammatikkenntnis der Schule aktivieren und herausfinden, an wen ist dieser Befehl gerichtet. Vorschläge? Na, dann machen wir erstmal ein intensives Textstudium. Schau hinein, Psalm 97, Vers 7. B. Fallt vor ihm nieder. Fangen wir kleiner an. Wer ist ihm? Gott. Wer soll fallen? Bitte? Werdet euch einig. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Bitte, wer? Wer soll fallen? Die Nichtse, die Götter sollen fallen. Das ist ein Wort, grammatikalisch einwandfrei haben wir das identifiziert. Das richtet sich nicht an Gott. Das richtet sich nicht an Menschen, das richtet sich an dämonische Mächte. Vor 20 Jahren haben die Leute gesagt, meine Güte, der Henkel, der sagt, wir sollen mit Dämonen reden. Jesus hat mit Dämonen geredet, Jesus hat mit dem Teufel geredet. Die waren sehr knapp und kurz, die Unterhaltungen, sehr prägnant und bestanden in Befehlen. Paulus hat mit Dämonen geredet. Und die Heiligen reden und handeln mit Dämonen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Wir sagen, fallt vor ihm nieder, alle Götter. Wir geben Befehle den Mächten der Finsternis. Und dann wenden wir uns wieder Gott zu und rühmen seine Größe und freuen uns an ihm, sind total entspannt und genießen seine Majestät. Wenn du das in den Psalmen siehst, der Fokus sind nicht die Dämonen. Der Fokus ist die Größe Gottes. Aber dann hin und wieder wird Gott erhoben über den Mächten. Und dann kriegen sie einen Tritt und dann geht die ganze Sache mit Freuden weiter. Halleluja. Das ist, was die Bibel sagt. So kommen wir in Herrschaft. So machen wir Bahn. So räumen wir da oben auf. So schaffen wir eine freie Bahn, dass unser Gott sich immer stärker manifestieren kann. Das ist, was die Bibel sagt. Und ihr könnt das selber in den Psalmen studieren und ihr werdet feststellen, wie viele Male ist diese Beziehung dort hergestellt zwischen Gott und den Mächten der Finsternis. Und eine letzte Schriftstelle lese ich euch noch und dann haben wir genug Wort gehört und ihr könnt das selber weiter vertiefen. Psalm 149 haben wir vorhin schon im Gebetsraum gehört. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel, freue sich seines Schöpfers. So, das ist Lobpreis und das ist Freude über Gott. Die Kinder Zion sollen frohlocken über ihren König. Frohlocken bedeutet, mit allem, was wir haben, diesen Sieg ausdrücken. Manche sagen, ja, aber ich habe ja keinen Sieg, das ist ja mein Problem. Ich bin immer so bedrückt, ich bin immer so schwer und die Freude irgendwie, ich kann mich kaum noch erinnern, sie früher mal gehabt zu haben. Danke für den Einwand, da kommt noch eine Schriftstelle. Hebräer Kapitel 11. Das ist eine so wichtige Schriftstelle. Hier wird von den Glaubenshelden gesprochen. Und dort heißt es in 34 im zweiten Teil, aus Schwachheit haben sie Kraft gewonnen. Sagt, ich bin so schwach, wunderbar, dann hast du alle Voraussetzungen, daraus Kraft zu gewinnen. Und wie gewinnt man Kraft aus Schwachheit? Indem man in Schwachheit beginnt zu kämpfen. Das geht dann weiter, im Kampf stark geworden. Im geistlichen Kampf wirst du stark. Du kannst da sitzen und sagen, ich bin so schwach, ich bin so schwach, ich bin so schwach. Und das wird deine Hauptbeschäftigung in 20 Jahren sein. Der Schwache spreche, ich bin stark. Wir glauben, dass Jesus den Sieg hat. Wir glauben, dass der Teufel sich beugen muss vor dem Namen Jesu. Wir glauben, dass wir Autorität haben, Verdammnis, Bedrückung, Entmutigung und all diese Dinge wegzuschicken. Wir glauben, dass der Name Jesu funktioniert. Und wir heben diese Namen hoch und wir gebrauchen den Namen. Und im Gebrauch kommt Stärke. Im Gebrauch. Und manche von euch sind eingerostet. Sind passiv geworden. Und das ist eine gefährliche Sache. Wenn wir passiv werden, ist das eine Einladung an den Feind, uns noch mehr zu bedrängen, uns noch mehr zu belasten, uns noch mehr zu entmutigen, noch eine schwere Decke auf uns zu legen. Wir müssen aufstehen. Und natürlich, wenn wir jahrelang gewohnt sind, immer in der Niederlage zu sein, immer in dieser inneren Duckstellung zu sein, und ohne ein Bewusstsein zu sein, zu haben, wir herrschen in Christus über unsere Feinde, dann ist das schwer. Aber wer hat gesagt, weil es schwer ist, brauchst du es nicht zu tun? Es ist schwer, okay. Aber noch schwerer wird es, wenn du es so lässt, wie es ist. Und die Frage ist, wann wirst du aufstehen? Wann wirst du die mächtigen Waffen ergreifen? Wann wirst du aktiv werden? Wann wirst du beginnen, das Wort Gottes auf deinen Lippen zu haben und den Namen des Herrn zu ehren und den Namen des Herrn zu gebrauchen gegen deine Feinde? Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Widersteht dem Teufel. Sag, es ist Schluss jetzt mit der Lähmung. Es ist Schluss mit diesem Schlaf. Es ist Schluss mit dieser seltsamen Müdigkeit. Ich habe noch nie einen Fußballfan gesehen, der vor dem Stadion steht und sagt, meine Güte, 90 Minuten soll das heute wieder gehen. Kann das nicht kürzer sein? Aber wenn wir Lobpreisabend machen, wie den ganzen Abend Lobpreis? Nee, da komme ich nicht. Das kann ja eine Stunde gehen, vielleicht sogar mehr, wer weiß das? Nee, da kann ich nicht. Wer so denkt und so fühlt, ist geistlich krank und muss gesund werden. Und wie wird er gesund? Indem er Ja sagt zu dem, was Gott ihm verordnet hat. Halleluja. Ich habe euch lieb, bleibt im Stand. Aber wir müssen einmal unseren Zustand realistisch anschauen. Wenn wir immer bedrückt sind, dann sind wir immer so schwer und ach Bruder, bet doch mal und mir ist nicht so. Meine Güte, wann werden wir aufstehen? Wann werden wir die Waffen nehmen? Wann werden wir leben? Was das Wort Gottes sagt, sie werden gefangen nehmen, die von denen sie gefangen waren und werden herrschen über ihre Bedränger. Herrschen über die Bedränger. Wir halten die gefangen, die uns gefangen gehalten haben. Manche von euch werden schon seit Jahrzehnten von Minderwertigkeit gefangen gehalten. Wie lange möchtest du das noch weitermachen? Steh auf und sag Schluss. Ich bin ein Mann Gottes. Ich bin eine Frau Gottes. Ich bin gerufen zu herrschen. Und jetzt drehen wir das mal um. Jetzt herrsche ich über meine Bedränger. Jetzt bedrücke ich einmal Bedrückung. Jetzt entmutige ich Entmutigung. Jetzt lähme ich die Lähmung. Halleluja. Du hast das Zeug dazu, es ist schon in dir, du hast den Heiligen Geist bekommen. Du musst nur aufstehen und anfangen, es zu tun. Tu es, steh auf, erkläre Herrschaft, erkläre den Sieg Christi. Sag dem Feind, wo er hingehört, unter deine Füße. Tritt auf ihn, in Jesu Namen. Und dann wirst du sehen, du stehst auf und dann auf einmal sagst du, oh, mir ist so gut, mir ist so frei, mir ist so angenehm. Oh, das ist ja viel besser, als bedrückt zu sein. Warum hat man mir das denn nicht früher gesagt? Man hat, aber du wolltest nicht hören. Und darum hörst du es halt ein bisschen massiver. Aus Liebe. Deutsche Liebe ist anders als Schweizer Liebe. Schweizer Liebe, ja, weißt du. Nein. Wache auf, nimm die Waffen, steh auf, stell dich hin, nimm deinen Platz ein, Kopf hoch, Brust raus, ich bin Kind Gottes, ich habe mächtige Waffen, die Waffen, die mir gegeben sind, sind nicht schwach, sind mächtig zur Zerstörung. Und ich werde jetzt die Dinge, die mich zerstört haben, die mich beraubt haben, dieses ewige Hängen im Gestern. Und warum ist heute nicht mehr so wie gestern? Heute ist heute. Gestern kommt nie wieder zurück. Aber da ist ein herrliches Morgen. Und wenn du im Gestern hängst, gehen wir alle ins Morgen und du hängst immer noch im Gestern. Tu es nicht. Steh auf. Wehre dich. Aus Schwachheit gewinne Kraft. Und herrsche über deine Bedränger. Ich habe viel mit Depressionen zu tun gehabt. Und das ist fertig. Und so kenne ich beides. Deprimiert zu sein, bedrückt zu sein, unter einer Decke zu leben, die so ungefähr auf 1,30 Meter sich herabsenkt. Und Freiheit. Und frei zu sein ist so viel schöner. So viel angenehmer. So viel mehr Genuss. Wer immer irgendwie kränkelt am Herzen und immer irgendwie ein seelisches Zipperlein hat und mir ist nicht so und ich weiß auch nicht und bet doch mal und so weiter. Ihr Lieben, Evangelium bedeutet, wir empfangen von Gott etwas und mit dem, was wir empfangen haben, handeln wir und dann herrschen wir in diesem Leben mit Christus. Römer 5, Vers 17. Wir empfangen die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Und wir herrschen mit Christus in diesem Leben. Hier fangen wir schon an, nicht später. Hier fangen wir an. Halleluja. Und diese Dinge funktionieren. Diese Dinge sind geprüft, sind getestet. Das ist der Wille Gottes. Halleluja. Und so kommen wir hinein. Wir können nicht den Sieg Christi feiern, wenn wir in unserem privaten Leben emotional unter Bedrückung und Entmutigung und Schwere und Lähmung und Trägheit leben. Wir können das nicht. Und was haben wir da denn für Befehle? Jubelt, jauchzt, freut euch. Das heißt, da ist nicht ein harter, ungerechter Gott, der zu all deinem Unglück jetzt noch dich quält, dass du tun sollst, als seist du fröhlich. Sondern das heißt, wenn ich dir gebiete zu jauchzen, zu jubeln, dann gebe ich dir Gründe, warum du jauchzen und jubeln kannst und warum du dich freuen kannst. Und ich fülle dich mit Stärke und ich erhebe dich über deine Feinde. In einem Psalm heißt es, du hast mir den Rücken meiner Feinde gegeben. Halleluja. Den Rücken. Was bedeutet das? Die rennen vor uns weg und wir hinterher. Das ist, was es heißt im Psalm 18. Ich jage ihnen nach. Der war nicht damit zufrieden, einen Sieg zu erringen. Der ist so mutig und so entschieden und sagt, das ist jetzt genug. Ihr habt mich lang genug gequält. Der rennt hinterher und er bringt sie zu Fall und macht sie nieder ohne Gnade. Diese kämpferische Gesinnung ist die Antwort auf die schweizerische Neutralität im Geist. Es gibt keine Neutralität im Geist. Wir sind auf der Seite des Lichts und die Finsternis muss bekämpft werden. Wir können politisch neutral sein, meinetwegen bleibt das, das finde ich sogar gut. Aber im Geist sind wir nicht neutral, im Geist beziehen wir unsere Stellung. Und wir zerstören die Mächte der Finsternis. Halleluja. Ich wollte es noch zu Ende lesen. Psalm 149. Wir waren ja noch nicht weit gekommen. Aber wir haben schon den ersten Vers gelesen. Nein, zwei haben wir gesungen. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen. Mit Tamburin und Zither sollen sie vor ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Oh, wir müssen einen Gott sehen, der sich freut über uns. Wir müssen einen gütigen, freundlichen Gott sehen. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Oh, das hat alles solche neutestamentlichen Parallelen. Das ist nicht einfach eine Geschichte von damals. Das hat heute seinen Platz. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Auf einmal erweitert sich das Bild und aus diesem lieblichen, fröhlichen Jubel und diesem Reigen auf einmal wird das sehr kriegerisch. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, das sind die finsteren Mächte. Wir gehen nicht gegen Menschen. Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln und das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Achtung, jetzt kommt das Wichtigste an dem Ganzen. Das ist die Ehre für einige wenige Fromme. Nee. Für alle. Frage, wer hier nicht zu alle gehört, braucht heute nicht mitmachen. Gehörst du zu alle? Ja. Dann hast du ein Schwert in der Hand. Und dann glaubst du, wenn ich sage, der Herr ist König, der Herr regiert, der Herr ist mächtig, dann ist das Gott wohlgefällig. Zu jedem Wort, zu jeder Wahrheit kommt der Heilige Geist. Einige von euch waren da in den Morgenden und ihr habt gesprochen über den Vater und über Gott fühlen und berührt werden von seiner Liebe. Da habe ich anders gesprochen, als ich heute Abend spreche. Warum? Weil ich eine andere Botschaft habe. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Sprechen wir über Autorität. Kommt etwas Entschiedenes in unsere Stimme. Da muss man sich nicht bemühen, so tun. Das kommt einfach durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erfüllt das Wort. Sprechen wir über den Vater, wird das ganz anders. Gott erfüllt sein Wort. Und er möchte, dass du durch das Wort erfüllt wirst mit einem siegreichen Geist. Und der Einzige, der das verändern kann, bist du selber. Kein Seelsorger kann etwas mit dir tun, irgendein christliches Simsalabim, und auf einmal hast du einen siegreichen Geist. Es kommt nur, indem du beginnst zu herrschen, indem du beginnst zu sagen, wo der Feind hingehört und wo dein Platz ist und wie groß dein Gott ist. Wir rühmen den Sieg unseres Gottes und wir binden Mächte der Finsternis. Da ist Humanismus. Da ist Unglaube, da ist Weltlichkeit, da ist diese Trägheit, dieser falsche Individualismus. Diese Dinge müssen gebunden werden und rausbefördert werden. Amen. Und dann wird sich die Atmosphäre verändern und da ist Raum für Gott. Und er kann kommen und es wird triefen vor Gott, wenn wir das als Gemeinde lernen. Und er wird uns berühren und uns erfrischen. Und da ist der Kampf mit Jubel. Es ist nicht ein angestrengtes, zähes Ringen, wo nur nicht ganz sicher ist, wer nachher gewinnen wird. Sondern es ist der Jubel. Wir etablieren den Sieg unseres Gottes. Und der Schlüssel ist Glaube. Der Schlüssel ist, ein Herz zu entwickeln, was glaubt, dass Gott diese Dinge ernst gemeint hat. Und dass das nicht nur irgendwie für ein paar wenige von uns ist oder irgendwie einen Prediger aus Deutschland, der irgendwie dich ein bisschen herausfordert. Es ist für dich, es ist für jeden von uns. Und wir können lernen zu herrschen. Amen. Und jetzt gehen wir in den Lobpreis. Und jetzt erheben wir unseren Gott. Und wenn es heißt, singt, dann singen wir. Und ich möchte keinen sehen, der sagt, wieso, mir ist jetzt nicht nach Singen. Dann komme ich zu dir dahin. Halleluja, wo ist das Lobpreisteam? Vater, wir danken dir, dass dein Wort uns belebt, dass dein Wort Kraft hat, Lebensenergie. Wir danken dir, dass wir berufen sind, mit deinem Sohn und unter seiner Führung zu herrschen im Leben. Und wir beginnen zu herrschen. Wir beginnen zu herrschen. Komm, steht einmal auf. Wartet nicht, bis die Musik anfängt. Es hat schon angefangen. Wir beginnen zu herrschen. Fang einmal an. Was ist das, was dich bedrängt? Lähmung, Lustlosigkeit, Unglaube, Entmutigung, Enttäuschung, Frustration. Heb jetzt mal im Angesicht von diesen negativen Dingen den Namen des Herrn hoch. Warte nicht auf das nächste Lied.